zielt das, was wir heute über das Feuer gesagt haben. Die Techniker haben mich schon gewarnt, ich solle nicht hier an dieses Pult so dran fassen, man würde das immer hören. Nun, ich bin einer der größten Pultschläger Deutschlands, also manchmal ist das ganz gut, weil die Leute immer wieder wach werden, aber ich hoffe, ich bekomme es mit möglichst wenig Pultberührung heute hin. Übergreifendes Feuer, jetzt geht's auf die Zielgerade, wie unsere Gemeinden ins Land hinausstrahlen, denn dahin soll es ja führen. Morgen früh sitzen wir wieder zusammen und wie geht's dann weiter? Und warum haben wir überhaupt dieses Bild vom Feuer gewählt? Nun, Feuer kann heimelig sein oder bedrohlich. Feuer kann retten oder zerstören. Da haben Bergwanderer sich verlaufen im vereisten Gebirge. Wilde Schneestürme setzen ein, der Weg ist versperrt. Wie werden wir durch die Nacht kommen, fragen sie. Die Kräfte schwinden. Mit letzter Not können sie sich zu einer Berghütte retten. Die Tür ist nur angelehnt. Drinnen ist es immerhin windstill, aber eiseskalt. Aber da ist eine Feuerstelle und aufgestapeltes Holz. Und die eisklammen Finger zerren an den Schubläden eines alten Schrankes. Sie tasten alle Winkel ab. Und da, wirklich, Streichhölzer. Ganz langsam können sie ein Feuer anzünden. Sie scharen sich um den primitiven Ofen. Und das knisternde, langsam ansetzende Feuer ist in ihren Ohren wie herrliche Musik. Und sie wissen, wir werden diese Nacht überleben. Feuer kann retten oder zerstören. Wenn ein Brand ausbricht in einem Hochhaus, 9/11 war nur das Extrem, und plötzlich ist der Rückweg abgeschnitten und man kommt nicht mehr hindurch durch die tödliche Wand. Feuer kann heimelig sein oder bedrohlich. Und vielleicht hat sich mancher gefragt, warum wir ausgerechnet dieses Motto als Bild für unseren Malachi-Tag gewählt haben, das Feuer der Nachfolge entfachen. Nun, wir haben es zuallererst deshalb gewählt, weil unser Herr dieses Bild gebraucht in Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Lukas 12, Vers 49. Und auch damals, als unser Herr das sagte, waren viele bestimmt irritiert zunächst, weil man das ja kannte. Feuer, eigentlich ein Bild für Gericht, verzehrende Flammen. Und Jesus wird dieses Bild später auch verwenden, zum Beispiel um die Hölle zu beschreiben, wo ihr Feuer nicht verlischt. Aber das Feuer ist in der Bibel auch positiv besetzt. Jeremia 23 ist mein Wort nicht wie ein Feuer, sagt Gott. Und am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, Vers 3, lässt Gott die Wirkung des Heiligen Geistes symbolisch erscheinen, Zungen auf ihren Häuptern wie zerteilt von Feuer. Und Psalm 104, Vers 4 sagt, du machst Feuerflammen zu deinen Dienern. Und denken wir an die Feuersäule, mit der das Volk Israel bei Nacht einen sicheren Weg geführt wurde. Bei Feuer ist immer entscheidend, wer es kontrolliert, wer es schürt. Und wir haben eben in diesem sehr nahegehenden Vortrag von David Winkelhake gehört, wie gefährlich fremdes Feuer sein kann, wie viel es bewirken kann, wenn Menschen da ihr Feuerchen schüren. Aber göttliches Feuer ist heilsam, es reinigt, es läutert, es wärmt, es kann Leben retten. Auf jeden Fall gilt, wo Feuer ist, da geschieht etwas. Und ich erinnere nochmal an das Zitat von Sören Kierkegaard, an das Wolfgang Bühne uns erinnert hat. Er sagt, wo ein Christ werden soll, sagt Kierkegaard, da muss Unruhe sein. Und wo einer Christ geworden ist, da wird Unruhe. Geist ist Feuer, das Christentum ist Brandstiftung. Und vor dieser Feuersbrunst bangt natürlich den Menschen mehr als vor irgendeiner anderen. Christentum ist Brandstiftung. Und ihr Lieben, genau das ist das Ziel, mit dem wir diesen Malachi-Tag veranstaltet haben und jetzt mit Gottes Hilfe gut auf die Zielgerade bringen wollen. Das Malachi-Treffen ist nie gedacht als ein beschauliches Treffen, um mal wieder ein paar Freunde zu treffen. Das ist schön, wenn das nebenbei auch passiert. Das Malachi-Treffen ist nie dazu da, in erster Linie erbauliche Gespräche zu führen oder mal wieder dieses malerische Bielefeld zu besuchen, so schön das ist. Sondern das Malachi-Treffen ist dazu da, Sehnsucht zu schüren. beziehungsweise am Leben zu halten. Das Malachi-Treffen ist dazu da, dem Feuer Nahrung zu geben, eine Sehnsucht zu schüren, die Jesus von Anfang an in das Herz seiner Nachfolger gelegt hat. Ein Feuer, von dem Jesus will, dass es niemals verlöscht. Und der Teufel hat genau das entgegengesetzte Ziel, nämlich dieses Feuer auszutreten. Und ihr Lieben, das war die Sehnsucht, die die Gemeinde Jesu in ihrer langen Geschichte geprägt hat. Das hat Männer wie George Whitefield und John Wesley umgetrieben. Und ich empfehle sehr die Biografie, die unser Freund Benedikt Peters über George Whitefield geschrieben hat. Da kann man das noch einmal nachvollziehen. Oder Martin Lloyd-Jones. Einige haben in ihrem Leben eine Erweckung hautnah miterleben dürfen. Wie Whitefield, wie Wesley, wie Jonathan Edwards im 18. Jahrhundert. Andere wie Martin Lloyd-Jones haben ihr Leben lang sich gesehnt nach so einer Erweckung, haben dafür gebetet und haben sie nie persönlich erleben dürfen in ihrem Umfeld, obwohl Martin Lloyd-Jones sicher viel Frucht in seinem Dienst gesehen hat. Aber er hat nie eine Erweckung im großen Stil erlebt und er hat sich so danach gesehnt. Und ich frage dich und ich frage euch, kennst du diese Sehnsucht, dass Menschen zu Jesus finden? David Brainerd, und das war nicht abgesprochen zwischen Wolfgang Bühne und mir, hat diese Sehnsucht mit packenden Worten zum Ausdruck gebracht. Ich bringe ein anderes Zitat aus seinem Tagebuch. Er schreibt, im Juni 1744 verbrachte den Morgen mit dem Lesen verschiedener Teile der Heiligen Schrift und mit inbrünstigem Gebet für meine Indianer, dass Gott sein Reich unter ihnen aufrichten und sie in seine Gemeinde bringen möge. Und wenige Tage vor seinem Tod, 3 Jahre später, 1747, schreibt er in sein Tagebuch, oh, dass doch sein Reich in die Welt kommen möge, dass alle Menschen ihn lieben und ehren mögen, wie er wirklich ist, und dass der herrliche Erlöser die Qual seiner Seele erkennen und darüber froh werden möge. Und hier sehen wir, wie eng diese Sehnsucht nach Erweckung, diese Sehnsucht nach Bekehrung von Menschen verbunden ist, mit einem tiefen Eifer für die Ehre Gottes. Es geht letztlich um Jesus und um seine Ehre. Und ihr Lieben, was ist uns diese Ehre unseres Herrn wert? Denn seine letzten Zeit, als er schon sehr krank war, wurde Brainerd, wir hörten das, gepflegt und ermutigt von einem Mann, der zu den größten Gelehrten, zu den größten Philosophen des 18. Jahrhunderts gehörte, nämlich Jonathan Edwards. Und Jonathan Edwards teilte mit Brainerd diese Sehnsucht nach der großen Erweckung und er durfte sie erleben, the Great Awakening. Aber die Sehnsucht beginnt ja schon früher. Sie beginnt nicht erst mit der Sehnsucht der Bekehrung der Indianer, sondern sie beginnt vielleicht schon jenseits des Hausflures, in dem du lebst, bei deinen Eltern, bei deinen Kommilitonen, bei deinen Freunden. Ihr werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Zu Bielefeld, zu Ostwestfalen-Lippe, zu Nordrhein-Westfalen und bis an das Ende der Erde. Und ihr Lieben, darauf zielt nicht nur dieser letzte Vortrag, sondern dieser gesamte Malachi-Tag. Wir haben begonnen mit der Frage nach dem persönlichen Feuer in unserem eigenen Glaubensleben. Und wir haben gefragt, wie ist das, wenn es glimmt? Wenn Not kommt, wie wird die Flamme dann trotzdem geschützt davor auszulöschen? Und wir haben gesehen, wie wir das schützen müssen und abgrenzen müssen gegen das fremde Feuer. Und jetzt kommen wir auf die Zielgerade und sagen, ja, übergreifendes Feuer, wie unsere Gemeinden ins Land hinausstrahlen, das ist doch das Ziel. Fragt ihr euch das in euren Gemeinden? Fragen wir uns das? Oder sind wir damit zufrieden, unsere Kreise zu pflegen, unsere Treffen durchzuführen, unsere Chorstunden niemals ausfallen zu lassen? Wir machen unseren christlichen Betrieb und wir führen unsere Sachen schon regelmäßig durch. Aber kennst du diese Sehnsucht, dass das Feuer übergreift, dass es ins Land hinausstrahlt und sei es erstmal nur in euer unmittelbares Umfeld vor Ort? Ja, es ist die Gefahr, dass wir vor Ehrfurcht erstarren, wie das damals war, dass wir sehnsüchtig ins 18. Jahrhundert blicken oder in andere Erweckungszeiten, teilweise gab es das ja auch im 19. Jahrhundert, und dass wir darüber vergessen, dass der Herr auch eine Verheißung für unsere Zeit hat, 2017. Der Herr hat nicht versprochen, dass es in allen Phasen der Kirchengeschichte Erweckungszeiten geben wird, in dem Sinn, dass sich viele bekehren und dass wir durch Bielefeld fahren und aus jedem zweiten Haus wird eine Fahne rausgehängt mit einem christlichen Symbol und die Leute singen in den Straßenbahnen, ich weiß nicht, gibt es hier Straßenbahnen, singen in den Straßenbahnen plötzlich die Lieder von Dietrich Georg, das wär's doch. Aber der Herr hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Und er hat gesagt, Gottes Wort ist nicht gebunden. Und er hat uns auch gesagt, wie das heute geschieht, übergreifendes Feuer, wie unsere Gemeinden ins Land hinausstrahlen. Und das wollen wir uns zum Schluss noch ansehen, was der Herr gesagt hat, wie das geschieht. Wie kommt es zu diesem übergreifenden Feuer, auch in Zeiten, die keine klassischen Erweckungszeiten sind? Und das Erste, was der Herr uns zeigt, es braucht Brandstifter. Wer sind die Brandstifter? Wo werden die Brandstifter ausgebildet? Und die Antwort hatten wir ja schon in unserem Thema vorweggenommen, wie unsere Gemeinden ins Land hineinstrahlen. Das heißt, der Urbrandstifter ist natürlich Jesus. Aber Jesus hat seine Gemeinde beauftragt, diese Brandstiftung in seinem Auftrag durchzuführen. Ihr seid das Licht der Welt, Matthäus 5. Und die Apostelgeschichte zeigt uns sehr, sehr deutlich, dass die Gemeinden von Anfang an Unruheherde waren. Unruheherde für ihre Umwelt, Unruheherde für ihre Nachbarn, Unruheherde für ihre Städte, Unruheherde für die philosophischen und religiösen Traditionen ihrer Zeit. Weil sie sich eben nicht nur zum Häkeln und Kaffeetrinken trafen, sondern weil sie von Anfang an den Anspruch hatten, ihre Umwelt in Brand zu setzen. Sie haben sich nicht selbst genügt. Sie waren nicht zufrieden damit, ihr Meeting zu haben, sondern sie sind rangegangen an die Welt um sich herum. Und sie hatten immer noch den Auftrag ihres Herrn im Ohr, geht hin in alle Welt, Matthäus 28, und macht zu Jüngern alle Völker. Und sie hatten diesen differenzierten Blick auf die unterschiedlichen Kreise ihrer Adressaten zu Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Gemeinde, die ist der Brandstifter. Und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, ganz deutlich zum Beispiel die Gemeinde in Antiochien. Wo beginnt die erste Missionsreise, die Paulus durchführt? Sie beginnt in der Gemeinde in Antiochien. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Und ich empfehle euch sehr, all diese Texte dann nochmal nachzulesen. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger und so weiter und so weiter. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das geht los in der Gemeinde. Und als sie zurückkommen von der ersten Missionsreise, wo erstatten sie Bericht, Apostelgeschichte 14, Vers 26, in der Gemeinde. Und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen waren. Als sie aber dort ankamen, versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hat. Die Gemeinde ist der Brandstifter. Der Gemeinde Philadelphia wird in den Sendschreiben versprochen, ich habe eine offene Tür vor dir gegeben. Die Gemeinde ist der Brandstifter. Und wenn wir die beiden klassischen Passagen uns angucken, Matthäus 28, geht hin in alle Welt, was wird damit verbunden? Sie sollen lehren und sie sollen Menschen helfen, jünger zu werden. Und wo geschieht das? In der Gemeinde. Und die andere zentrale Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 8, was folgt nach diesem grundsätzlichen Auftrag? Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, die Gründung der Gemeinde. Ihr Lieben, der Herr hat vorgesehen, dass unsere Gemeinden Brandstifter sind, unsere Ortsgemeinden zuallererst. Und in späteren Jahrhunderten hat es dann eine problematische Entwicklung gegeben, dass die Gemeinden dazu geneigt haben, auch die Missionsaufgabe an Spezialisten abzugeben, an Missionsgesellschaften, an übergemeindliche Bewegungen. Wir sind dankbar für Missionsgesellschaften, die dem Wort Gottes treu sind. Wir sind dankbar, dass wir als Malachi-Kreis so eine enge Kooperation mit der Südosteuropa-Mission zum Beispiel haben und unserem lieben Freund Friedemann Wunderlich. Und wir sind dankbar, dass die Südosteuropa-Mission Gemeinden helfen will, ihre Brandstifteraufgabe wahrzunehmen. Aber die Gemeinde kann nicht abtreten, ihre Brandstifteraufgabe an die Missionswerke. Und eine Gemeinde ist so sehr Brandstifter, wie ihre eigenen Glieder brennen. Deswegen haben wir auch heute Morgen mit dem ersten Vortrag begonnen. Und das ist immer umkämpft, da der Teufel dieses Brennen immer wieder auslöschen will. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, hat es so formuliert: Ihr jungen Leute, ihr hättet es zu den Alten genauso sagen können, ich möchte, dass ihr immer im Blick habt, dass es die Natur von Feuer ist, auszugehen, zu verlöschen. Und deshalb müsst ihr das Feuer schüren und ihr müsst ihm Nahrung geben und ihr müsst die alte Asche beseitigen. Ihr Lieben, umso nötiger brauchen wir es als Einzelne, dass wir die Gemeinde haben und dass wir uns gegenseitig helfen, uns in der Gemeinde gegenseitig am Brennen zu halten. Wir haben eine Mitverantwortung für die geistliche Gesundheit unserer Glaubensgeschwister. Habt aufeinander Acht. Und wir haben uns dabei zu ermutigen und zu helfen, am Brennen zu bleiben. Der Bauer war lange nicht mehr im Gottesdienst gewesen. Ein mehrfaches Unglück hat ihn verbittert. Und der Pastor besucht ihn. Lange saß er schweigend neben seinem Sorgenkind. Und sie setzten sich vor den Kamin. Heute ging es ja schon mehrfach um Kamine. Und sie schauten in den Kamin dieses alten Bauern. Und nach einiger Zeit nahm der Pastor mit einer Feuerzange wortlos ein brennendes Scheit aus dem Feuer und legte es auf die Steinplatte vor dem Kamin. Es rauchte noch eine Weile und begann dann zu verlöschen. Kurze Zeit danach saßen die Männer noch schweigend zusammen. Und dann gab der Bauer sich einen Ruck und reichte seinem Pastor die Hand und sagte: Ich habe die Predigt verstanden. Was nicht im Feuer liegt, wird nicht Flamme, sondern erkaltet. Ich werde wiederkommen. Ihr Lieben, wir brauchen einander. Und morgen, wenn ihr wieder zusammenkommt, ermutigt euch gegenseitig als eine verschworene Gemeinschaft von Brandstiftern. Sagt, der Herr hat uns zusammengerufen, zusammengestellt, Brandstifter zu sein in dieser Welt. Und daraus folgt nun die zweite Frage, nämlich, womit soll die Gemeinde ihre Brandstiftung betreiben? Sie braucht das richtige Brennmaterial. Sie braucht effektive Brandpfeile. Und die Frage ist, womit kann eine Gemeinde ihre Umwelt in Brand stecken? Was sind die Brandpfeile? Und auch darauf gibt uns die Bibel eine klare Antwort. Jeremia 23, Vers 29. Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Und Jesus hatte ja in Lukas 12, 49 gesagt, ich wünschte, das Feuer brennte schon. Und Feuer hat immer auch mit Gericht zu tun, aber nicht nur. Denn in Johannes 3, Vers 17 sagt Gott auch ganz klar, Gott hat seinen Sohn gesandt in die Welt, nicht, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und Lukas 3, Vers 16 macht deutlich, dass Jesus mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen wird. Der Heilige Geist führt ins Gericht, um zu retten. Und wer sich dem Gericht Gottes stellt, wer zugibt, dass er Vergebung braucht, der wird gerettet. Und das bewirkt das Wort. Und jetzt sehen wir auch die Nähe von Jeremia 23, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, zu Hebräer 4, Vers 12, wo es heißt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken des Herzens. Gottes Wort, das sind die Brandpfeile. Und Gottes Wort führt den, der von ihm ergriffen wird, ins Gericht unter das Kreuz Christi. Und dort hören wir dann den Freispruch, dass er alle Schuld für uns auf sich nahm und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Ihr Lieben, unsere Brandpfeile müssen wirksam sein. Und wir haben im Vortrag davor viele Brandpfeile gesehen, die nur Nebelkerzen sind, die kein wirkliches, echtes Feuer bewirken können, sondern nur fremdes Feuer. Wir haben jetzt 500 Jahre Reformation gefeiert. Und der große Segen, den Gott durch die Reformation geschenkt hat, war, dass die Brandpfeile wieder klar waren. Und Luther hat herausgefunden und von Gott wurde er dahin geführt, zu erkennen, was denn der eine entscheidende Brandpfeil ist, mit dem Gott dieses Feuer auslöschen will, auslösen will. Und er wurde dann durch viele dramatische Situation auf diese Wartburg geführt, wo es ihm geschenkt war, das Neue Testament innerhalb weniger Wochen in grandioser Weise zu übersetzen. Und zu diesem Zeitpunkt hatte er schon gefunden, was der entscheidende Inhalt dieses Neuen Testamentes ist, nämlich die Botschaft der Rechtfertigung allein aus Glauben, die Botschaft der Rechtfertigung von Sündern. Und diese Botschaft, liebe Geschwister, ist zurzeit umkämpfter denn je. David Winkelhacker hat es gesagt und ich wiederhole es hier. Es ist in vielen Kreisen einfach nicht mehr klar, wer ist ein Christ? Womit kann ich selig leben und selig sterben, sodass ich am Ende nicht in der Hölle, sondern im Himmel lande? Und deswegen haben wir dazu ein Buch gemacht, das jetzt in 2 Wochen, wenn alles gut geht, erscheinen wird. Wann ist ein Christ ein Christ? Der Kampf um die Rechtfertigung. Und das hat Gott in der Reformation geschenkt, dass nochmal ganz klar wurde, wie allein wird denn der Mensch gerettet? Nämlich allein durch Jesus Christus. Allein durch Christus wird der Sünder mit Gott versöhnt und durch niemanden sonst und durch nichts sonst. Und Gott schenkt diese Erlösung allein aus Gnade, sola gratia. Allein aus Gnade schenkt Gott Rettung und Gotteskindschaft. Ohne dass irgendeine Institution oder irgendein Papst oder irgendeine Maria oder der Sünder selbst etwas dazu beitragen kann. Es ist nur Gnade. Und wie ergreife ich diese Gnade? Sola fide, allein durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Allein dadurch bekomme ich diese Rettungsgnade geschenkt und empfange die Rettung von Sünde, Hölle, Tod und Teufel für jetzt und alle Zeit. Das ist die Botschaft, die Gott uns im Neuen Testament offenbart und die er in der Reformation wieder im hellsten Licht hat erstrahlen lassen. Und ihr Lieben, das ist, wenn ich das so sagen darf, das ist das Tafelsilber der Christenheit. Das ist die eiserne Ration, das ist das Alles oder Nichts. Und das wird angegriffen und ich könnte jetzt zu dem vielen fremden Feuer noch dieses Büchlein, die Hütte hinzufügen, die ein verfehltes, verfälschtes Pseudo-Evangelium predigt und trotzdem von vielen Christen gelesen wurde. Und da hat man noch diesen unsäglichen Film dazu gemacht. Es ist ein falsches Evangelium. Oder denken wir an diesen Herrn, Johannes Hartl, von dem war auch schon die Rede, der ein typischer, nur einer von vielen Protagonisten ist, der in die evangelikalen Kreise hinein diese Vermischung von Evangelium und Katholizismus trägt. Oder denken wir, dass eben auch leider evangelikale Magazine wie Idea dran beteiligen, die ausgerechnet zum Reformationstag dem Chefökumeniker des Vatikans die kleine Kanzel einräumten, um über den Reformationstag zu schreiben. Kardinal Koch ist es, der das gemacht hat und der dieses Verwirrspiel weitergetrieben hat und so getan hat, als würden wir doch letztlich alle an die gleichen Grundlagen glauben und durch die gleiche Grundüberzeugung gerettet werden wollen. Aber die Grundmessage des katholischen Glaubens heißt eben, dass allein der Glaube nicht genügt. Das Konzil von Trient ist immer noch gültig, wo gesagt wird, wer sich allein darauf verlässt, dass er aus Christi Barmherzigkeit gerettet wird und dadurch, dass er ihm vertraut, der ist ausgeschlossen. Die Rechtfertigung allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein durch Christus ist eine der größten Irrlehren nach katholischer Auffassung bis heute. Und wir dürfen diesen Unterschied niemals aus dem Blick verlieren. In der Bibel ist die Rechtfertigung exklusiv. Das heißt, nur durch den Glauben, durch nichts sonst, nur durch Jesus, durch keinen anderen. Und auch die katholische Kirche kann von Gnade und von Jesus und von Glauben reden, aber da ist es nie exklusiv, sondern immer inklusiv verstanden. Es ist nie Jesus allein, es ist nie die Gnade allein, es ist nie der Glaube allein, sondern das gesamte katholische System, das darum herum gebaut wurde. Jemand hat es mal so verglichen, er hat gesagt, beim Orangensaft unterscheiden wir doch auch, ob ein Getränk ausschließlich aus frischen Orangen besteht oder nur mit frischen Orangen gemacht ist. Und in der katholischen Kirche haben sie eben dieses Mischgetränk. Es ist mit Glauben und es ist mit Gnade und es ist mit Christus. Und deswegen kommen diese Begriffe da alle vor. Aber es ist eben nie ausschließlich frische Orangen. Es ist nie ausschließlich Christus. Und ihr Lieben, hier haben wir einfach zu kämpfen. Und hier müssen wir selber klar bleiben. Und wir müssen wir unseren Leuten sagen, worauf sie sich allein verlassen können im Leben und im Sterben. Im Ulmer Münster gibt es im Eingangsbereich ein beeindruckendes Gemälde von Bartholomäus Zeitblom. Er war ein Zeitgenosse Luthers. Und auf diesem Gemälde von Bartholomäus Zeitblom ist dargestellt, wie Gott, der Vater, den geschundenen, blutüberströmten Leib seines Sohnes dem Betrachter entgegenhält. So als würde er diesen gekreuzigten, geschundenen Christus für den Glauben anbieten und sagen, schau her, das ist für dich geschehen. Diesen gekreuzigten Jesus halte ich dir hin zum Glauben. Und das ist unser Brandpfeil. Das ist unsere Botschaft, die wir haben, um das Feuer der Rettung Gottes auszubreiten. Und das ist der einzige Brandpfeil, den wir haben. Und wir haben keinen anderen. Und worauf zielen diese Brandpfeile unseres Herrn nun? Was bewirken sie? Wir hätten manchmal die Sehnsucht, dass es alles viel schneller geht. Wenn wir sehen, wie viel Gottlosigkeit sich breit machen kann. Wie jetzt das deutsche Zwangsgebührenfernsehen, eine Sendereihe, die man bisher Gott und die Welt genannt hat, umbenennen muss, wie sie sagen, das Wort Gott herausnehmen muss aus diesem Sendetitel, weil es keine Akzeptanz mehr finde. Das ist unsere Situation. Und wir wünschen uns so sehr, wie es ein Kollege mal beschrieben hat, als er in einer Schulveranstaltung von einem 15-Jährigen angesprochen wurde, Herr Pfarrer, von mir aus könnten Sie Ihren Christus ruhig nochmal annageln. Und wie er sagt, da habe ich mir gewünscht, dass mein Herr aus der unsichtbaren Welt herausträte und dem Jungen klar machte, dass Christus der Herr des Kosmos ist und der Welt und des Lebens und dass ohne ihn kein Herzschlag funktioniert und kein Elektron sich bewegt. Ich habe mir manchmal gewünscht, dass mein Herr mit loderndem Wagen durch Europa zöge. Ich habe mir gewünscht, dass die ganze Welt zu Boden fällt und Tausende von Menschen sagen, Ehre sei dem Sohn Gottes. Kennst du diesen Wunsch? Und so wird es einmal sein, so wird es sein am Ende der Zeit. Aber bis dahin hat der Herr uns etwas anderes zugesagt. Worauf zielen die Brandpfeile? Was lösen sie aus in unseren Tagen und morgen? Und das ist das dritte und letzte, brennende Herzen. Nicht unbedingt lodernde Erweckungsgebiete, aber brennende Herzen. Ihr Lieben, wenn Brandstifter ihre Brandpfeile in ihre Umwelt hineinschleudern, dann gibt Jesus uns die Verheißung brennender Herzen. So war es schon bei den Emmaus-Jüngern, als der Herr mit ihnen sprach und ihnen erklärte, was am Kreuz geschah. Und ihr wisst, was sie im Rückblick gesagt haben. Brannte nicht unser Herz in uns, brannte nicht unser Herz in uns. Ihr Lieben, ja, es gibt spezielle Zeiten großer Erweckung. Unser Herr ist souverän, so etwas zu schenken. Aber das Ausbreiten des Feuers, das ist nicht beschränkt auf diese Ausnahmezeiten, sondern sei getrost. Unser Herr hat versprochen, dass er sein Reich unwiderstehlich ausbreitet, auch in kleinen Schritten. Auch bei dir im Vorort von Bielefeld und bei uns in diesem Gebiet von Hannover. Der Herr Jesus hat gesagt in Lukas 12, Vers 32, und überleg mal, das steht kurz vor Lukas 12, Vers 49, wo es um das Ausbreiten dieses Feuers geht. In Lukas 12, Vers 32 hat er gesagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, das ist der Normalfall. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben, das heißt, er baut sein Reich durch euch. Und dieses Reich, das der Herr bringt, ist überall dort, wo Jesus ist. Es ist nicht für die natürlichen Augen sichtbar, aber es ist dort, wo der König des Reiches ist, da ist das Reich. Und wo ein Mensch zu Jesus gehört, da ist das Reich. Es ist gebunden an seine Person. Und deswegen ist das eine so schlimme Perversion des Reiches Gottes, wenn eben von den Johannes Reimers und Tobias Feigs und Fabian Vogts und Tobias Künklers dieser Welt behauptet wird, die Menschen könnten das Reich hier bauen durch die Veränderung der Verhältnisse. Das ist nicht wahr. Es gibt keine einzige Bibelstelle, die dem Christen den Auftrag gäbe, Gottes Reich in dieser Welt zu bauen. Es gibt keinen einzigen biblischen Beleg, der das Reich Gottes als eine von Menschen zu verwirklichende Herrschaft bezeichnen würde. Der Herr hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, Johannes 18, Vers 36. Und trotzdem ist es da, dieser Schutzraum, den der Jesus gebracht hat, als er in die Welt kam und der überall dort ist, wo der Kerl und wo der König des Reiches ist. Und er breitet dieses Reich dort aus, wo wir unsere Brandpfeile in seinem Namen losschießen. Und er lässt sich nicht daran hindern, und das möchte ich euch an den letzten beiden Bibelstellen für heute zeigen. In Matthäus 13 hat der Herr darüber geredet, wie er sein Reich ausbreitet. Und darin steckt so ein großer Trost. Matthäus 13, Vers 31 und 32, da redet unser Herr vom Senfkorn und er macht das mit einem Gleichnis deutlich. Johannes, Matthäus 13, Vers 31 bis 32. Und da formuliert der Herr Jesus das so. Da sagt er, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Und jetzt denk an deine kleine Gemeinde. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinem Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein Senfkorn, klein wie ein Stecknadelkopf. Und die Brandpfeile werden losgeschossen und der Same des Wortes wird ausgesät. Es beginnt mit einem von außen betrachtet unscheinbaren Wanderprediger aus Nazareth. Der hat nicht mehr die Unterstützung seiner eigenen Familie. Ein kleiner Jüngerkreis. Kleinster Same steht hier. Und wenn man israelische Senfkörner zerdrückt, dann bildet sich ein Stäubchen, was den eigentlichen Samen darstellt. Also was wir als Senfkorn bezeichnen, ist eigentlich nur der Behälter. Der eigentliche Same ist noch viel kleiner. Und aus diesem kleinsten Anfang wird ein großes Reich am Ende. Der Baum, ein Bild für das endzeitliche Reich Gottes, Hesekiel 17, Vers 22 folgende. Und die Vögel, das sind die Völker, die in den Wipfeln des Baumes Zuflucht finden. Hesekiel 17, Vers 23. Und so wächst die Gemeinde, erkoren aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt. Hier finden sie alle Zuflucht und Heimat. Aus kleinsten Anfängen erschafft unser Herr sein großes Reich gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und in dem Sinne hat der Herr Jesus uns zugerufen, Lukas 12, 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und ganz eng verbunden mit diesem Gleichnis vom Senfkorn ist dann das Gleichnis vom Sauerteig. Nur ein Vers, der hat es aber in sich. Die Jünger haben noch die Frage im Ohr aus dem Anfang dieses Kapitels, wird denn der Feind durch sein Unkraut alles kaputt machen können? Und dann heißt es hier in Matthäus 13, Vers 33, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einem halben Zentner Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Und es ist so, als ob Jesus sagen würde, keine Sorge mit dem Reich Gottes, es wird nicht zerstört durch den Feind, es verhält sich wie mit einem Sauerteig, den eine Hausfrau nahm. Und was wird hier beschrieben? Man muss wissen, eine kleine Menge Sauerteig genügt, um die große Menge von drei Seah, drei Seah sind circa 40 Liter, zu durchsäuern. Es gab eine bestimmte Prozedur, wie das funktionierte. Wenn die Hausfrau Mehl zum Brotbacken vorbereitete, dann mischte sie etwas Teig darunter, der vom Vortag übrig gelassen blieb. Und dann wurde der Behälter beiseite gestellt, sodass der neue Teig aufgehen konnte. Aber bevor er zu Brot verbacken wurde, legte die Hausfrau wieder eine kleine Menge zurück für den nächsten Tag. Und der wurde dann am nächsten Tag wieder in das Mehl hineingemischt. Man kann sagen, dieser Teigrest war eine unendliche Geschichte. Und er stellte immer den Zusammenhang hier mit dem Backvorgang vom vorhergehenden Tag. Wir wissen, das Bild stammt aus dem Alten Testament, wo die Israeliten gewarnt wurden, den alten Sauerteig in Ägypten zurückzulassen. Im Alten Testament, dort symbolisierte der Sauerteig die fortdauernde Verbindung mit der Vergangenheit und damit sollten sie brechen und deshalb keinen Sauerteig nehmen. einen völligen Neuanfang. Also vom Alten Testament her hatte der Sauerteig eine ganz negative Färbung, als eine falsche Verbindung mit dem Alten, die durchbrochen werden muss. Und auch in diesem Sinne taucht er manchmal noch im Neuen Testament auf. Aber hier im Gleichnis, und das ist überraschend, hebt Jesus auf einen anderen Bezugspunkt des Sauerteigs ab. Nicht diese rückwärtsgewandte Seite als Verbindung mit der Vergangenheit, wo kommt er her gewissermaßen, sondern es geht mehr um die vorwärtsgewandte Wirkweise des Sauerteigs, um seine Durchsetzungskraft. Wie arbeitet der Sauerteig? Und was wir hier sehen, ist Folgendes. Wenn erst einmal der Sauerteig unter das Mehl gemischt wurde, begann was? Ein unumkehrbarer Prozess. Hatte sie ihn erst mal drunter gemischt, die Hausfrau, konnte sie den Sauerteig nicht mehr herauslösen. Es war beharrlich, durchdringend, nicht mehr aufzuhalten, obwohl am Anfang nur eine kleine Menge. Ein kleiner Klumpen für 40 Liter. Und diese Wirkung ist fast unsichtbar. Sie geschieht heimlich, wie es hier heißt, aber nachhaltig. Und so wird sich das Reich Gottes durchsetzen. Mit dem unscheinbaren Wort, mit der unscheinbaren Botschaft, leicht zu unterschätzen. Aber Gott kommt mit seinen Plänen zum Ziel. Macht zu Jüngern alle Völker. Einige Ausleger wollen das Gleichnis auch hier von der negativen Seite des Sauerteigs her deuten und wenden es an auf die Durchsetzung der Kirche mit falscher Lehre. Also der Sauerteig wäre die falsche Lehre, die sich durchsetzt. Dann wäre der Sauerteig die Parallele zum Unkraut, gewissermaßen als Mittel des Feindes. Aber ich denke, bei dieser Deutung muss man viel mehr von außen in das Gleichnis hineinlesen. Dagegen gilt ja für die Auslegung eigentlich, je weniger Wendungen nötig sind, je direkter, umso besser. Und wenn wir hingucken, hier in diesem Gleichnis stellt Jesus den Sauerteig nicht in einen Zusammenhang mit der Vergangenheit, sondern er weist auf die praktisch alltägliche Deutung, um die Durchsetzungskraft. Er zieht durch. Und das wird übrigens bestätigt durch die Parallele zum Senfkorn. Das kleine Senfkorn mit der großen Wirkung. Der unscheinbare Sauerteig, der sich durchsetzt. Und nur in Klammern, im Alten Testament gibt es übrigens auch ein paar Passagen, wo der Sauerteig positiv verwendet wird. Wo von Opfern geredet wird, in 3. Mose 23 etwa, die mit Sauerteig gemacht werden sollen und die Gott wohlgefällig sind. Ja, wir wollen jetzt das nicht diskutieren, lieber Bruder. Es ist jetzt auch Folgendes noch zu bedenken, dass ein Bild in der Bibel unterschiedliche Bedeutung haben kann. Nehmen wir den Löwen. Der Löwe kann ein Bild sein für Christus und der Löwe kann ein Bild sein für den Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Also ein und dasselbe Bild kann zwei verschiedene Dinge sagen. Was hier deutlich wird, ist Gottes Reich. Und darin wird mir sicherlich auch der Bruder zustimmen, auch wenn er diesen einzelnen Teil des Gleichnisses anders auslegt. Gottes Reich setzt sich durch. Es setzt sich durch aus kleinen Anfängen. Es setzt sich durch, mit den Brandpfeilen breitet es sein Feuer aus, die der Herr dafür geschnitzt hat, mit seinem Wort, mit seinem Evangelium. Und es kommt zum Ziel. Und ihr Lieben, das ist die große Freude, die wir haben. Auch wenn wir in Zeiten leben, in denen es keine großen Erweckungen gibt. Und auch wenn wir nicht die Verheißung haben, dass in unseren Zeiten unbedingt noch große Erweckungen kommen werden. Aber wir dürfen wissen, unser Herr kommt zum Ziel. Er breitet sein Reich zielsicher aus. Zu seiner Ehre. Und er hat einen ganz klaren Plan damit verbunden. Es ist unsere Aufgabe, nicht zu klagen, dass wir nicht in Erweckungszeiten leben, sondern es ist unsere Aufgabe, ihr Lieben, fröhlich, heilsame Brandstifter zu sein. Nichts braucht diese Welt dringender. Und deswegen lasst uns von diesem Malachi-Tag aus mit neuem Mut und mit neuer Demut und mit neuem Gehorsam an diese Aufgabe herangehen. In dieser Haltung, die Richard Baxter im 17. Jahrhundert so beschrieben hat. Er hat gesagt, oh, wenn ihr das Herz eines Christen habt, habt doch Erbarmen mit euren armen, unwissenden, gottlosen Nachbarn. Wehe, es ist doch nur ein kleiner Schritt zwischen ihnen und der Hölle. So viele Schmerzen warten auf sie, wenn sie unbekehrt sterben. Sie bleiben für immer verloren. Habt ihr Herzen aus Stein, dass ihr kein Mitleid empfinden könnt? Oder glaubt ihr Gottes Wort nicht, was es über die Gefahr der Verlorenen sagt? Warum nennt ihr euch dann Christen? Wenn ihr es aber glaubt, warum tut ihr nichts, um ihnen zu helfen? Und wenn ihr nahe mit ihnen zusammenlebt oder auf der Straße sie trefft oder es eure Arbeitskollegen sind oder ihnen auf Reisen begegnet, könnt ihr einfach schweigen über die Gefahr, in der sich ihre Seele befindet? Wenn ihr Haus brennen würde, würdet ihr ohne Zögern losrennen, um ihnen zu helfen. Wollt ihr ihnen nicht ebenso mit ihren Seelen helfen, wenn die schon beinahe im Feuer der Hölle brennen? Ihr Lieben, heute ist Malachitag. Morgen geht es weiter. Und lasst uns das von unserem Herrn uns sagen lassen, dass wir ein Teil dieser großen Mission sind. Wir sind Brandstifter. Und macht euch das klar in euren Gemeinden und fragt euch, versteht ihr euch als eine Truppe von Brandstiftern? Und der Herr hat uns diese Brandpfeile in die Hand gedrückt. Habt ihr eure Brandpfeile gut geschnitzt? Habt ihr das klare Evangelium der Rechtfertigung des Sünders allein durch Christus, allein aus Gnade und allein durch den Glauben? Und vertraut darauf und freut euch darüber. Euer Herr wird mit diesen Brandpfeilen brennende Herzen bewirken. Er wird Menschen dazu verändern, dass sie ihre Hoffnung ganz allein auf Jesus setzen. Und ihr werdet das miterleben dürfen, wie Menschen vom Evangelium getroffen werden und wie sie anfangen zu brennen für ihren Herrn. Das ist verheißen. Und deshalb schließe ich mit einem Freund von Martin Luther. Das war auch jemand, den der Brandpfeil des Evangeliums getroffen hatte, Lukas Cranach. Und dieser Lukas Cranach hat von da an mit dem, was Gott ihm gegeben hatte, nämlich mit einer überragenden Begabung zu malen, alles getan, um durch seine Malerei die Brandpfeile des Evangeliums in die Welt zu senden. Und in diesem Zuge hat er eben auch dieses berühmte Bild gemalt von dem Blutstrahl, der von der Wunde Christi ausgeht. Wir sehen es noch deutlicher vielleicht an diesem Bild, ansonsten erkläre ich es. Hier in der Mitte Lukas Cranach, rechts Luther, er verweist auf die Bibel und sagt, hier steht es, wir werden gerettet allein durch Christus. Rechts von Lukas Cranach steht Johannes der Täufer und weist mit dem ausgestreckten Finger hin auf den gekreuzigten Christus. Und siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und sich selbst malt Cranach zwischen Luther und Johannes den Täufer. Und wenn man genau hinschaut, dann kann man das sehen, dass von der Wunde Christi aus, das ist hier bei dieser Darstellung, das müssen Sie sich auf dem richtigen Bild angucken, der Blutstrahl direkt auf den Kopf von Lukas Cranach fällt. Direkt auf den Kopf von Lukas Cranach. Und das ist sein persönliches Bekenntnis, dass er sagt, Christus starb für mich. Ich bin allein dadurch gerettet, dass er am Kreuz sein Blut für mich vergossen hat. Und ich stehe direkt unter seinem Kreuz. Keine kirchliche Vermittlung ist mehr nötig. Kein Papst, kein Priester, keine Werke, sondern er gab sein Blut für mich, Lukas Cranach. Und darum bin ich Gottes Kind. Darum darf ich gerettet sein für Zeit und Ewigkeit. Und dieses Gemälde war einer seiner Brandpfeile, mit dem er geworben hat für Christus. Überzeugen will davon, dass Menschen sich nicht mehr auf irgendetwas verlassen zu ihrer Rettung, was sie selbst beitragen können, sondern alle Hoffnung auf den einen setzen, der alles für uns gab.